Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wir hier im Hörsaal suchen euch jede Woche spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Wir durchforsten Tagungsprogramme und sichten Konferenzbeiträge. Immer auf der Suche nach den spannendsten Vorträgen für euch. Ich bin Nina Bust-Bartels, eure Host heute, und ich habe bei meiner Suche eine Tagung über Deutschrap gefunden. Da analysieren LiteraturwissenschaftlerInnen Lyrics aus dem Deutschrap. Und von dieser Tagung habe ich euch zwei Vorträge mitgebracht. Zuerst einen Vortrag über die Songtexte der Rapperin Ebbo.
Schmeck mein Blut.
Im Refrain heißt es: Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, jeden Tropfen meiner Wut, ertrink in meiner Flut.
Schmeck mein Blut.
Durch die weibliche Sprecherin wird das Blut als Menstruationsblut interpretierbar. Der Tabubruch liegt also zunächst in der Thematisierung eines nach wie vor schambehafteten Gegenstandes.
Schmeck mein Blut.
Ihre Wut lässt Ebbo dann sogar zur Mörderin werden, wenn das Gegenüber in ihrer Menstruationsflut ertrinkt. Der Imperativ stellt außerdem einen übergriffigen Akt dar. Ebbo befördert ihr eigenes Menstruationsblut verbal in den Mund des imaginierten Gegenübers, das durch das Junge männlich markiert wird. Der sexistische Gangster-Rap-Topos des männlich dominierten Oralsexes, der sich häufig durch Gewalt auszeichnet, wird hier umgekehrt.
Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut.
Mona Geiser hat ihren Vortrag am 31. März 2023 gehalten, und zwar auf der Tagung Gebt Oji Kimo den Büchnerpreis – literaturwissenschaftliche Perspektiven auf Deutschrap. Die Tagung wurde von der Universität Bamberg in Kooperation mit dem Literaturforum im Brechthaus Berlin ausgerichtet. Und im Anschluss habe ich noch einen zweiten Vortrag für euch. Der kommt von Roman Widder. Er ist Literaturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Und Roman Widder spricht über Race im Deutschrap. In Deutschland, im Gegensatz zu beispielsweise in den USA, haben schwarze Rapper für ein weißes Publikum gerappt. Und wie sich das dann auf die Lyrics ausgewirkt hat, das erfahrt ihr in dem Vortrag von Roman Widder. Aber jetzt erstmal Mona Geiser mit ihrem Vortrag. Und ich sag euch jetzt auch noch, wie der heißt. Der Titel des Vortrags beginnt nämlich mit einem Zitat der Rapperin Ebbo. Smoke ein bisschen Shit, rollen mit der Klick, wollen meine Klit, ich geb keinen Fick. Und der Untertitel ist dann Ebbos Songtexte als Beiträge zu einer wehrhaften Poesie.
Ich freue mich, im Rahmen dieser Tagung beizutragen zu der Suche nach genuin literarischen Qualitäten und Formen im Deutschrap. Ich möchte einen Blick darauf werfen, inwieweit Rap als Gegenwartslyrik subversive Formen des Erzählens etabliert. Dabei fokussiere ich mich auf drei Songtexte der Rapperin Ebbo aus dem Album KVL von 2019. Anhand eines Close Readings möchte ich analysieren, wie genau Ebbo inhaltliche und ästhetische Machtstrukturen sowie implizite Normvorstellungen aufgreift und umformt. Zum besseren Verständnis möchte ich mit der Analyse des titelgebenden Zitates einsteigen. Anschließend werde ich einige Worte zur Künstlerin verlieren und den Begriff der wehrhaften Poesie erläutern, bevor wir uns weitere Textstellen angucken. Im Fall von Rap-Texten haben wir es wie in der Lyrik üblich mit einer starken Verdichtung inhaltlicher und ästhetischer Aspekte zu tun. Das zeigt sich auch am titelgebenden Zitat aus dem Song Slang. Smoke ein bisschen Shit, rollen mit der Klick, wollen meine Klit, ich geb keinen Fick. Die Verszeilen 3 und 4 stellen Deutschrap interne intertextuelle Bezüge her. Erstens auf den Song Ich roll mit meinem Besten des Frankfurter Gangster-Rappers Haftbefehl. Und zweitens auf das österreichische Female-Rap-Duo Klit Klick. Wir sehen hier ein Beispiel dafür, wie Ebbo sich zwischen dem, was in der Forschung als Gangster- und Conscious-Rap bezeichnet wird, positioniert. Sie schlägt eine Brücke zwischen Political Correctness und authentischem Straßenrap. Implizit drückt sich hier eine Kritik an der akademischen und oder feuilletonistischen Kategorisierung von Rap-Genres aus. Damit einher geht meist eine Einordnung von Conscious Rap als gut, weil politisch, und Gangster Rap als schlecht, weil kriminell. Die Genres werden meist als sich entgegenstehend wahrgenommen und dadurch als nicht miteinander vereinbar markiert. Das Zitat zeigt, wie Ebo an Rap-Topoi anknüpft, die traditionell dem Gangster-Rap zugeschrieben werden. Einerseits durch den Gebrauch von Slang und Curse-Words, andererseits durch die Narration von Cannabiskonsum. Der aufgebrochene Name des österreichischen Rap-Duos erzeugt dann wiederum eine feministische Perspektive auf weibliche Sexualität und bricht dadurch mit männlich dominierten Rap-Stereotypen. Ganz im Sinne des Conscious Rap. Epo Düzgün lebt zwischen München, Berlin und Wien. In ihrer Kunst verarbeitet die queere Rapperin ihre alevitisch-kurdisch-türkische Herkunft und die damit einhergehenden Erfahrungen in den Mehrheitsgesellschaften in Deutschland und Österreich. Ihre intersektional geprägte Identität steht im lyrischen Zentrum ihrer Musik. Ihre Botschaften sind politisch und gesellschaftskritisch. Von Feuilleton und Wissenschaft wird hier daher gerne die Kategorie Conscious Rapperin zugeordnet. Im weitesten Sinne entspricht das den Labels politische bzw. engagierte Literatur. Diese kategoriale Einordnung bricht Ebo jedoch stets auf, indem sie Stilmittel, Slang und stereotype Bilder des Gangster-Raps nutzt. Als kommerziell erfolgreiches Lyrikgenre rückt Rap immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus. Ganz besonders vor dem Hintergrund der relativierten gesellschaftlichen Bedeutung der Literatur, wie Thomas Ernst es formuliert. So könnte man mit dem Lyriker und Publizisten Max Czollek Ebos Lyrics als wehrhafte Poesie bezeichnen. Dieses von Czollek als Form literarischen Widerstands definierte Poesieverständnis lässt die subversiven Strategien und widerständigen Dimensionen zeitgenössischer Texte analysieren und nach ihrer Wirkmächtigkeit befragen. Wehrhafte Poesie bedeutet für Czollek ein Schreiben, das sich der Verstrickung von Autorin und Sprache in die Gesellschaft bewusst ist. Das Konzept der wehrhaften Poesie stellt Czollek 2020 in seiner Theorie und dem gleichnamigen Essay Gegenwartsbewältigung vor. Ausführlich bespricht er es jedoch mit seinem Lektor Jo Frank in der Podcast-Reihe Das Lesen der Anderen. Ich glaube, dass Lyrik eine Übung in Anderssein bedeutet. In anders auf Sprache gucken, in anders mit Sprache arbeiten, in andere Perspektiven anzapfen und das immer wieder. Dadurch bietet Lyrik die Möglichkeit, die radikale Vielfalt der Gesellschaft abzubilden und zu denken, Resilienz zu fördern und negativem Sprachgebrauch ein produktives, destruktives Potenzial entgegenzusetzen. Ich will nicht behaupten, dass Wehrhaftigkeit nur Vielfalt wäre. Wehrhaftigkeit ist, schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden. Es ist schon eine sehr klar auch politische Setzung dahinter. Damit versteht Czollek Lyrik als eine Form politischen Handelns. Ebos wehrhafte Poesie ergibt sich nun maßgeblich vor der Bewertungsschablone Rap und richtet sich auf die Dekonstruktion gesellschaftlicher und kultureller Gegebenheiten, die sich im Rap manifestiert haben. In den Songs Slang, AMK und Schmeck mein Blut werden unter anderem feministisch-intersektionale Kollektivierung, kulturelle Aneignung sowie queer-weibliche Sexualität und Körperlichkeit vor dem Hintergrund Rap thematisiert. Ich habe daher Auszüge aus diesen drei Titeln ausgewählt, um zu zeigen, wie Ebo lyrischen Widerstand vollzieht und dabei gängige Rap-Genres subvertiert. Schauen wir uns zunächst eine weitere Stelle aus dem Song Slang an. Und ich streit mit keiner Sis, die im Biss ist. Ich mach Money, du machst Money, ist doch cool Business. Doch diese Jungs in deiner Crew behandeln dich nur gut, solange du Hits bringst und Hits bringst und Hits bringst. Rap-typisch geht es hier um eine Selbsterhöhung des eigenen sowie einer Erniedrigung des imaginierten Gegenübers. Das Gegenüber ist dabei ausschließlich männlich adressiert und toxisch auf kommerziellen Erfolg fokussiert sowie eingeschränkt. Auch Anerkennung und Gruppenidentität sind in diesem Sinne vom Erfolg abhängig, bei dem Quantität über Qualität geht. Anders als es Ebo für sich und ihren Umgang mit weiblichen Vertreterinnen des Businesses beansprucht. Die Selbsterhöhung wird dabei als solidarisch gezeichnet und schließt ein weibliches Kollektiv mit ein. Ebo etabliert und repräsentiert einen Raum für ein entsprechendes Handeln in der Rap-Community. Diesen Umgang konnotiert sie positiv und stärkt dadurch feministische Strukturen. Das wird auch im Refrain immer wieder mit Schwestern sind die Gang Gang besungen. Nach diesem Zitat geht es dann weiter mit Ich zähle mein Geld selbst, unterschreibe Verträge selbst, deal mit Managern, Bookern, Labels, alles selbst. Ihre Selbstständigkeit und daraus folgende Unabhängigkeit als Rapperin gelten Ebo mehr als kommerzieller Erfolg. Damit schreibt sie sich einen Underground-Status zu, der hier als authentischer bzw. realer und damit wertvoller gegenüber kommerziellem Erfolg dargestellt wird. Gleichzeitig beansprucht sie für ihre Songs eine Qualität, die in einem männlich dominierten Umfeld gar nicht erst entstehen könnten. Die eigene Authentizität wird explizit behauptet und anderen eine entsprechende Authentizität abgesprochen, wie es Wolbring formuliert. Damit knüpft Ebo an genuine Rap-Topoi an und präsentiert sich gleichzeitig als Gegennarrativ. Patriarchat und Kapitalismuskritik fallen hier zusammen. Auch im folgenden Zitat aus dem Song AMK findet sich das wieder. Zu viele weiße, reiche Jungs im Rap, als wär's ein fucking Golfclub-Treff. Mach nicht auf Kanacke, mach nicht auf Kanacke. Du bist ein Allmann, der beim Berber sitzt, trinkst deinen Chai und willst den Hafti-Schnitt. Mach nicht auf Kanacke, Junge, mach nicht auf Kanacke. Zur Etablierung einer intersektionalen Perspektive im Rap klagt Ebo das dominante weiß-männliche Kollektiv der Rap-Branche und dessen kulturelle Aneignung an. Die kritisierte kulturelle Aneignung wird hier ebenfalls von ausschließlich männlichen Vertretern praktiziert. Gleichzeitig bildet diese Textstelle die Gegenwart ab, in der eine gegenseitige Beeinflussung der Kulturen Realität ist. Die dichotome Sprachperformance ist Ausdruck von Ebos Widerstandsästhetik. Sie begegnet der Dominanzgesellschaft mit eben jener ausschließenden Radikalität und Aggression, die sonst Marginalisierten entgegengebracht wird. Die erneute Rekurrenz auf den Rapper-Haftbefehl weist an dieser Stelle aber auch darauf hin, wie verwoben Rap und Migration sind, ganz besonders im Hinblick auf ihre Einflüsse in die deutsche Dominanzkultur. Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte muss sich Rap immer mit Fragen kultureller Aneignung auseinandersetzen, wie es Ebo im Dekonstruieren und Neukonstruieren von Rap-Topoi beansprucht. Das Brechen und Bedienen von Rap-Topoi entspricht einerseits dem Subversionsanspruch von Conscious Rap und sorgt andererseits für Anknüpfung und Anerkennung im Rap-Geschäft. Beides hält die Authentizität der Rap-Persona Ebo aufrecht und ist Ausdruck ihrer wehrhaften Poesie. Textgebunden und identitätsgebunden etabliert Ebo eine weibliche Perspektive im Rap, die an sich eine Subversion bedeutet. Trotz einer positiven Entwicklung der letzten Jahre sind Rapperinnen ebenso wie weibliche und feministische Perspektiven nach wie vor unterrepräsentiert im Deutschrap. Am Song »Schmeck mein Blut« lässt sich veranschaulichen, wie Ebo Tabus aufbricht, subvertiert und dabei intertextuelle Bezüge innerhalb und außerhalb des Rap-Universums setzt. Im Refrain heißt es: Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, jeden Tropfen meiner Wut, ertrink in meiner Flut. Durch die weibliche Sprecherin wird das Blut als Menstruationsblut interpretierbar. Der Tabubruch liegt also zunächst in der Thematisierung eines nach wie vor schambehafteten Gegenstandes. Häufig gilt Menstruationsblut immer noch als etwas Unreines und oder Ekliges. Ihre Wut lässt Ebo dann sogar zur Mörderin werden, wenn das Gegenüber in ihrer Menstruationsflut ertrinkt. Der Imperativ stellt außerdem einen übergriffigen Akt dar. Ebo befördert ihr eigenes Menstruationsblut verbal in den Mund des imaginierten Gegenübers, das durch das Junge männlich markiert wird. Der sexistische Gangster-Rap-Topos des männlich dominierten Oralsexes, der sich häufig durch Gewalt auszeichnet, wird hier umgekehrt. Schmeck mein Blut kann damit als das feministische Pendant zum Song LMS des Rappers Kool Savas verstanden werden. Die Hypermaskulinität wird feministisch subvertiert. Trotzdem beansprucht Ebo für sich den Rap-Topoi von Überlegenheit und Stärke durch sexualisierte Gewalt. Damit wird Menstruationsblut zum Topos weiblicher Stärke und präsentiert Menstruation als Gegennarrativ zur Potenz männlicher Akteure. Der übergriffige Gewaltakt lässt durch die sexuelle Konnotation dann auch einen Vergewaltigungsvergleich zu. Damit wird ein Bild der Frau als Verursacherin von Missbrauch, Gewalt und Wut gezeichnet, das sich gesellschaftlichen Stereotypen und Normen entgegenstellt. Hier schwingt eine feministische Fragestellung nach dem richtigen bzw. moralisch vertretbaren Widerstand mit. Darf Feminismus patriarchale Machtstrukturen einfach umkehren oder verliert er dadurch seine Wirkungsmacht? Für Rap bedeutet das sinngemäß: Darf Conscious Rap kriminell oder moralisch verwerflich sein? Schauen wir uns zunächst eine weitere Stelle aus Schmeck mein Blut an. Ich möchte nämlich auch über die enthaltene religiöse Botschaft sprechen. So könnte man unterstellen, dass Ebo sich als Gottestochter inszeniert, wenn statt Jesus Blut Iris getrunken werden soll. Der Tabubruch verstärkt sich außerdem für eine vorurteilsbehaftete Rezeptionssituation durch die Annahme einer muslimischen Sprecherin. Dass Ebo diesen Zusammenhang reflektiert, wird an der folgenden Textstelle deutlich. Mein Blut in den Wässern von Kurdistan, mein Blut aus der Vagina am achten Tag, mein Blut im Mund, als ich die Sprache vergaß, mein Blut auf den Takt mit 16 Bars. Christliche, muslimische und alttestamentarische Anspielungen werden zusammengebracht, in ihren Bildern feministisch aufgesprengt und auf einer Ebene mit den 16 Bars angesiedelt. 16 Bars, also 16 Zeilen, haben sich als Standardlänge von Rap-Parts etabliert. Damit wird explizit Bezug zu einem Merkmal der Textsorte Rap hergestellt. Gleichzeitig entsteht eine Bedeutungsüberlagerung zu der Rap-Institution 16bars.de. Rap erhält religiösen Charakter und kann mit Ebo als Ersatzangebot zur Religion verstanden werden. Religionskritik und Patriarchatskritik durchkreuzen hier einander. Fast beiläufig etabliert Ebo in Schmeck mein Blut umgekehrte, genderbedingte Gewalt- und Machthierarchien und präsentiert Rap damit als einen möglichen Raum für Veränderung. Kommen wir nun zu einer kleinen abschließenden Zusammenfassung. Im Sinne des Authentizitätstops im Rap setzt sich Ebo aus der eigenen Betroffenheit heraus, in ihren Texten intersektional solidarisch mit Diskriminierungserscheinungen auseinander. So schafft sie mit und in ihrer Kunst Räume zur Etablierung und Anerkennung radikaler Vielfalt, Räume des Andersseins. Die Selbstrepräsentation wird poetisiert und zeichnet sich durch Umdeutungsstrategien und Perspektivwechsel aus. Sie rappt über ihr Weiblichsein und den gemeinsamen Kampf für eine feministische und intersektionale Perspektive auf Sisterhood, besonders in der männerdominierten Musikbranche. Damit positioniert sich Ebo in gegenwartsrelevanten Diskursen, reflektiert diese und bearbeitet sie auf inhaltlicher wie ästhetischer Ebene. Ihr Umgang mit Dominanzstrukturen und gelebten Differenzen machen Ebos Kunst damit zur wehrhaften Poesie und sie selbst zur Subversionsfigur. Besonders vor dem Hintergrund Rap entwickelt sich Ebos Sprengkraft. Herrschen doch nach wie vor sexistische und misogyne Stereotypen vor. In ihrer szenespezifischen Subversion lässt sich erkennen, dass Ebo sehr genau reflektiert, wie und für wen sie spricht. Sie richtet ihren literarischen Widerstand für und auf Rap-Rezipierende sowie Angehörige ihrer Community aus. Ihre intersektional geprägte Identität überträgt sie auf ihre Kunst und wehrt sich auch hier gegen eine Zuordnung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Mona Geiser mit ihrem Vortrag über Ebos Songtexte. Ich finde ja total spannend, wie Ebo so gängige Sexismen aus dem Rap umdreht und feministisch wendet. Denn im männlichen Rap werden Frauen oft ganz schön krass abgewertet. Hier nochmal so ein kleiner Reminder.
Katrin hat geschrien vor Schmerz, aber mir hat's gefallen. Ich hab gelernt, man kann eine Hand reinschieben und dann ballen.
Ja, bringst deine Alte zu nem Live-Konzert mit und danach bläst sie unterm Beifahrersitz. Hey, was hast du getan?
Will keine Frauen, ich will Haus. Die müssen blasen wie Pros. Bro, was ich an Gage verschwende. Brr, will diese Rapper-Life-Gold.
Sido, Flair und Jizzes waren das. Und Frauen sind da einfach nur passives Sexobjekt oder sie sind Mütter und werden beleidigt. Aber warum ist das eigentlich so? Und wie war das damals für die ersten Frauen, die angefangen haben, sich in dieser Männerdomäne zu behaupten? Darüber spreche ich jetzt mit Lena Korpjun aus der Deutschlandfunk Nova Musikredaktion. Hallo Lena.
Hallo.
Warum ist Männerrap, ich nenne das jetzt einfach mal so, warum ist Männerrap so sexistisch?
Also ich glaube, ich muss da mal kurz was klarstellen. Deutschrap, das hat nämlich ein Frauenbild vom US-Rap adaptiert, was zum Teil einfach ganz anders gemeint war in der ursprünglichen US-Hip-Hop-Kultur.
Das musst du genauer erklären. Es wurde was falsch verstanden. Also im US-Rap sind Frauen irgendwie hoch angesehen oder wie ist das gemeint?
Ja, tatsächlich etwas anders angesehen als im Deutschrap. Das hat was mit dem Ursprung zu tun, was Rap-Texte überhaupt aussagen sollten. Mal eben kurz in aller Kürze. Es ging nämlich darum, zum einen eine eigene Sprache in Musikform zu haben in der afroamerikanischen Community. Und zum anderen ging es auch darum, sich gegenseitig herauszufordern und sich eben lustig zu machen über den anderen. Und wer die klügste oder höchste Beleidigung gefunden hat in so einem Battle, der hat gewonnen. Und darum ging es dann eigentlich.
Und was war die krasseste Beleidigung?
Das war eben die Beleidigung der Mutter. Und das war so oder ist so, weil in der afroamerikanischen Kultur ist die Mutter das höchste angesehene Familienoberhaupt.
Okay, aber in Deutschland ist das ja schon einfach nur abwertend, was da teilweise so gerappt wird, oder?
Ja, genau. Das ist aber vor allem einem Informationsproblem geschuldet. Es gab damals nämlich weder Internet noch Bücher. Und so haben die Rapper damals in den 80er und 90er Jahren einfach nicht verstanden, wie das vielleicht gemeint war. Ich will das jetzt nicht so richtig in Schutz nehmen, dass Frauen beleidigt werden. Aber es wurde halt hier in Deutschland eher so gedeutet, wenn sich so solche Rap-Parts aus den USA angehört wurden, dass Frauen einfach weniger wert sind. Und dass das eben so gedeutet wurde hier in Deutschland, das hat so mit einem tief verankerten Sexismus hier zu tun. Und da ist es irgendwie auch nicht ganz verwunderlich, dass in den 90ern in Deutschland eben nur zwei erfolgreiche Rapperinnen aktiv waren.
Nämlich wer?
Cora E. und Sabrina Setlur.
Ich erinnere mich noch voll an Sabrina Setlur. Aber war das wirklich Rappen?
Also diese beiden Frauen haben so ein bisschen die Grundlage für zwei unterschiedliche Grundströmungen im Deutschrap bei den Frauen gelegt. Cora E. war eher so Conscious-Rap-mäßig unterwegs, tiefgründiger, gesellschaftskritischer. Und Sabrina Setlur, die hat sich halt als Frau so eher kommerziell zelebriert, würde ich sagen.
Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Als Rap nach Deutschland kam, da waren die Lyrics vieler Rapper sexistisch. Und wenn Frauen selber gerappt haben, dann gab es diese zwei unterschiedlichen Strömungen, also Conscious Rapperinnen und kommerzielle Rapperinnen.
Genau. Und dann hat sich erstmal lange nicht so viel getan im Deutschrap. Da kamen nämlich die ganzen Rapper aus Berlin, diese ganzen bösen Buben an den Start und die waren so richtig frauenverachtend. Sidi haben wir ja gerade gehört. Und schätze, die meisten Frauen, die das dann damals gehört haben, die haben da gedacht, so richtig Bock selber zu rappen oder zu battlen haben sie da nicht.
Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber jetzt ist es doch anders. Jetzt gibt es richtig viele Frauen, die als Rapperinnen am Start sind. Wie kommt es, dass das sich so verändert hat?
Also, so ziemlich alles hat angefangen mit dem Erfolg von Sixten. Das war so der Anfang der 10er Jahre. Juju und Nura haben die Tür aufgemacht, dass die Plattenfirmen auch mal so geschaut haben, oh, gibt's da so Frauen vielleicht, die rappen, die man auch unter Vertrag nehmen könnte. Und außerdem hat Deutschrap seit den 10er Jahren massiven kommerziellen Aufstieg erlebt, was auch Frauen wiederum dazu gebracht hat, mehr Rap zu hören und dann vielleicht auch so ein bisschen auf den Gedanken gebracht hat, selber zu rappen.
Und die Songs, die in den letzten 10 Jahren dann von den Männern rauskamen, sind die dann auch weniger frauenfeindlich geworden?
Genau, es gab da irgendwie mehr Varianz drin, beispielsweise von Casper oder Kraftklub oder auch Crow oder so, was da irgendwie so kam. Das war nicht ganz so stark textlich frauenfeindlich oder auch gar nicht, sodass sich eben auch mehr Frauen darin wiedergefunden haben. Und ich würde mal vermuten, sich dann möglicherweise auch getraut haben, selbst zu rappen. Und ich habe mit Lina Burghausen von der ersten und bisher einzigen Plattenfirma für weibliche Rapperinnen 365 Female MCs gesprochen. Und sie hat mir erzählt, warum Frauen aktuell aus ihrer Sicht im Deutschrap so erfolgreich sind.
Das ist so ein bisschen wie so ein Female-Rap-Stammbaum, ne? Es gibt irgendwie ein, zwei, drei Künstlerinnen, die haben Erfolg, die inspirieren 10 andere, die wiederum inspirieren jeweils 10 andere und das werden einfach immer mehr und das ist ganz schön zu sehen. Das andere ist, dass es einfach in den letzten Jahren ganz viele Netzwerke gab, die sich ergeben haben innerhalb der Musikindustrie, aber auch im medialen Bereich. Also es ist an ganz vielen Fronten was passiert, was die Sichtbarkeit von Künstlerinnen und die Vernetzung untereinander stärkt hat.
Also hat in der gesamten Musikbranche, gerade dadurch, dass sich Frauen angefangen haben zusammenzuschließen, ein Umdenken stattgefunden. Weibliche Rap-Artists sind inzwischen viel größer als beispielsweise männliche, zum Beispiel Loredana, Bad Moms Jay oder Shirin David.
Das war Lena Korpion aus der Deutschlandfunk Nova Musikredaktion. Vielen Dank dir, Lena, für diesen Einblick in die Geschichte von Frauen im Deutschrap.
Gerne.
Und ich habe jetzt für euch, wie versprochen, noch einen zweiten Vortrag von der Tagung über Deutschrap. Der kommt von Roman Widder und heißt Schwarze Stimmen, weiße Publika. Race-Adressen im Deutschrap um 2020.
Der Import des Sprechgesangs aus den USA nach Deutschland fand bekanntlich unter besonderen Bedingungen statt. Die gelegentlich schon die Rede von einem deutschen Sonderweg des Hip-Hop haben aufkommen lassen. Die afroamerikanische Subkultur wurde in der BRD relativ früh aus dem Umfeld amerikanischer Militär-Communities, unter anderem aus den Radiosendern der in Deutschland stationierten amerikanischen Truppen, in die Kinderzimmer deutscher Jugendlicher gespült. Wenngleich die ersten Hip-Hop-Jams auch in Deutschland ein sehr migrantisch geprägtes Publikum anzogen, standen am Ausgangspunkt des Deutschrap in dieser Konstellation doch Milieus, in denen sich nicht in derselben Weise eine soziale Ausgrenzungserfahrung mit dem Problem des Rassismus verband, wie dies in den USA, aber auch bei den westlichen Nachbarn der BRD stattfand. Es ist jedenfalls auffallend, dass das erste Jahrzehnt des Deutschrap, also die 1990er Jahre, durchaus von erfolgreichen schwarzen Rappern mitgeprägt wurde, dass diese aber überwiegend keine Gangster-Rapper waren, sondern einen intellektuellen Conscious-Rap pflegten. Ein Höhe- und Wendepunkt erreichte diese Erfolgswelle des schwarzen Deutschrap um das Jahr 2001, als sich die ausgerechnet von Xavier Naidoo angeführte Formation Brothers Keepers zusammentat, bestehend aus einer Vielzahl bereits kommerziell etablierter schwarzer Künstler wie Samy Deluxe, Afrop oder Denyo, um mit dem Song Adriano gegen die Ermordung des aus Mosambik stammenden Alberto Adriano zu protestieren, der ein Jahr zuvor im Dessauer Stadtpark von Neonazis zu Tode geprügelt wurde. Deutschrap-Historiker beschreiben dies gerne als Wendepunkt, an dem in Abstoßung von einer gut funktionierenden Resonanzschleife von schwarzem politischem Rap und weißem bürgerlichen Publikum der Siegeszug des Battle und des, dann insbesondere des Gangster-Rap begann. Der Topos, dass Rap eine Sprache der Subaltern sein könnte, der gesellschaftlichen Marginalisierten wäre, hat sich hier im Battle und vor allem im Gangster-Rap noch einmal ganz anders realisiert. In Form von notorischen Tabubrüchen, die im Fahrwasser einer militarisierten Maskulinität erfolgten und überwiegend, in Deutschland überwiegend, an jene migrantischen Milieus aus Süd- und Osteuropa angeschlossen waren, die sich selbst als weiß lasen. Wenn man so will, sind politische Protestkultur und soziale Ausgrenzungserfahrung im Deutschrap also nie wirklich so zusammengekommen, wie dies in den USA der Fall war und haben sich sogar mithin als Gegensätze formiert. Günther Jakob hat dieses Problem als das der Rassifizierung qua Kommodifizierung in einer von 1992 bereits stammenden Essaysammlung Agitpop, schwarze Musik und weiße Hörer beschrieben, und zwar auch und in erster Linie bereits für den amerikanischen Kontext. Und im Anschluss an Jakob ließe sich das politische Problem des Sprechgesangs, zumindest für meine natürlich beschränkten weißen Konsumenten und Forscheraugen, in etwa folgendermaßen beschreiben. Beide Varianten, ein schwarzer Conscious Rap und ein nicht selten rassistischer Gangster Rap, bedienen gleichermaßen Bedürfnisse eines bürgerlichen Publikums und verdanken diesem auch ihre jeweilige Popularität. Einerseits das Bedürfnis nach einem politisch korrekten Ausdruck jener Marginalisierungserfahrung, durch dessen Rezeption das eigene schlechte Gewissen beruhigt wird, eine Struktur der Identifikation mit einem vorbildlichen und pädagogisch verwertbaren Modell des Subaltern. Andererseits das voyeuristische Bedürfnis nach einer Überschreitung des eigenen saturierten Alltagshorizonts, das Prickeln der Ungewissheit darüber, ob das, was etwa Sido in Mein Block verkörpert, Realität oder Fiktion darstellt, eine Struktur des Othering, in der sich die moralische Ordnung durch die Ausgrenzung des anderen letztlich bestätigt. Wie also, das soll im Folgenden die Fragestellung sein, operationalisieren Rapperinnen heute dieses Problem der kommerziellen Passung ihrer unterschiedlichen subalternen Erfahrungen in die hegemoniale Wahrnehmung eines Publikums, das durch die öffentliche Aufmerksamkeit im Feuilleton beziehungsweise durch den Konsum der Tracks die Authentizität der subalternen Stimmen validiert. Ich konzentriere mich dabei auf jene Linie des intellektuellen schwarzen Raps und die Thematisierung des Schwarzseins bzw. Schwarzgelesenwerdens als einer, wie Jakob bereits schreibt, fiktiven Ethnizität, weil die Blickordnung von subalternen Stimmen und hegemonialem Publikum sich hier noch einmal in der rassistischen Alltagserfahrung von schwarzen Körpern und weißen Blicken verdoppelt. Ich beginne mit einem kurzen Rückblick als Heidelberger, leider unvermeidlich, und wähle das bekannteste Beispiel hierzulande überhaupt mit Torch, das, was jetzt natürlich nicht funktioniert.
Rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen.
Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht und nicht so blass ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen.
Also das nur so, um nochmal kurz daran zu erinnern und hineinzuhören. Der Linguist Torch und Tony L. adressieren in ihrem Lied eine von Rassismuserfahrung unbehelligte weiße Mehrheitsgesellschaft. Dass Advanced Chemistry dies gelungen ist, wird schon dadurch deutlich, dass der Heidelberger Rap jüngst den Status des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes zuerkannt wurde. Dabei fasst Torch das Dilemma seiner Kommunikationssituation selbst zusammen. Ich will schockieren und provozieren, meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hoffe, die Radiosender, also dann kurz darauf, ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen, denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen. Die Gleichzeitigkeit von Provokation und Motivation bringt eine kommunikative Aporie zum Ausdruck, die durch den gewünschten massenmedialen Erfolg eher verstärkt als gelöst werden dürfte. Das subalterne Sprechen richtet sich hier an einen gespaltenen, durch den Fokus auf maximale Verbreitung, jedoch tendenziell weißen Adressaten. Dies zeigt sich auch im Video. Wenn dort Bilder von der Tagesschau oder von Helmut Kohl hineingeschnitten werden, wird klar, dass Fremd im eigenen Land auf die bürgerliche Mitte der BRD zielte. Entsprechend explizit wird die politische Message herübergebracht. So explizit, dass sich heute mit der Referenz etwa auf den deutschen Pass, wo Asylsuchende nicht mit einbezogen werden, dass sich diese Message heute auch nur noch bedingt als haltbar erweist. Auffällig ist aber auch, dass Hautfarbe, dass eine schwarze Identität zwar in diesem Text gleich am Anfang, wie eben gehört, thematisiert wird, dass sie aber keineswegs im Zentrum des Songs steht. Das mag auch daran liegen, dass die rechtsradikalen Ausschreitungen in Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 1992, in deren Kontext das Lied entstanden ist, sich gegen vietnamesische Vertragsarbeiter richteten. Dass Race als Subjektivierungskategorie für Advanced Chemistry nicht taugte, liegt aber vor allem daran, dass mit Tony L. schließlich auch ein italienischstämmiger Rapper zum Kern der Gruppe gehörte. Advanced Chemistry bestand aus einem Deutsch-Italiener, einem Deutsch-Ghanaer und einem Deutsch-Haitianer. Wenn jede Strophe mit dem Besitz des deutschen Passes beginnt, zeigt sich vielmehr, dass für den Antirassismus von Advanced Chemistry der Diskurs um die Gastarbeiter seit den 1960er Jahren prägend war, wie vor allem in Tony L.'s Strophe deutlich wird. Dieser Diskurs drehte sich nicht um Rassismus gegen als schwarz gelesene Person, sondern um verdoppelte und gespaltene kulturelle Identitäten und um eine deutsch-türkische in erster Linie Arbeiterkultur. Anders als etwa in dem zeitgleich entstandenen Kurzfilm Schwarzfahrer von Pepe Dankert geht es in Fremd im eigenen Land nicht primär um die Erfahrung des Schwarzseins in Deutschland, sondern allgemeiner um die Fremdzuschreibung als sogenannter Ausländer. Die Thematisierung und Politisierung von Blackness befindet sich im Deutschrap bis in die 2010er Jahre hinein. Das wäre nun meine These mehr oder weniger im Rahmen eines bei Advanced Chemistry bereits rudimentär erkennbaren und natürlich auch nicht von Advanced Chemistry irgendwie erfundenen oder gestifteten, sondern natürlich auch im amerikanischen Kontext zu findenden Modells, das auf A, Intellektualität, B, Militanz und C, expliziter Politisierung des subalternen Sprechersubjekts beruht. Der für diese Tagung titelgebende O.J. Kimo gehört etwa mit seinem 2019 releaseden Song 216, der explizit auf die Geschichte der Sklaverei reflektiert, Martin Luther zitiert. Martin Luther. Ich meine, ich komme aus der frühen Neuzeit. Martin Luther King, genau. Sorry, oh mein Gott. Im Video gefoltert wird und dabei dem Black Freedom Fighter ein ästhetisches Update verpasst, noch voll und ganz in meinen Augen in dieses Paradigma. Das weitgehende Fehlen von Frauen in dieser Tradition, das bei Advanced Chemistry noch kaum auffällt, zeigt sich besonders stark in dem schon erwähnten Lied Adriano der Brother Keepers von 2001. Für schwarze Rapperinnen hat sich das Modell nur dann als adaptierbar erwiesen, wenn sie bereit waren, sich das tendenziell maskulinistische Moment der Militanz anzueignen, wie der von 2016 datierende Debütsong Afro-Spartaner von Leila Akini zeigt. Schon mit der Referenz auf Sparta referiert der Titel des Liedes auf einen klassischen Topos von weiblicher Schönheit und kriegerischer Macht gleichermaßen. Allerdings geht die Erfahrung und Perspektive einer in Deutschland lebenden schwarzen Person bei Leila Akini in dieser politischen Militanz bereits nicht mehr auf. Zeilen wie »Weil ich schwarz bin« heißt es, die Familie hext, und »Weil ich schwarz bin« bleibe ich selbst dann noch relaxed, lassen sich als kritischen Kommentar auf die, sozusagen das Coolness-Ideologem des Hip-Hop verstehen. Sie führen jedenfalls die Verstrickung der Selbstwahrnehmung mit dem Diskurs vor und thematisieren damit Strukturen der Internalisierung, die dem militanten Widerstand viel weniger zugänglich sind und denen gegenüber sich auch die intellektuelle Position des totalen Durchblickers sozusagen kaum noch einnehmen lässt. In den letzten Jahren gerät die Dreieinigkeit von intellektuellem Durchblick, maskulinistischer Militanz und expliziter Politisierung, auf die schwarze Rap-Subjektivität lange Zeit verpflichtet wurde, nun allmählich ins Wanken. Das wäre zumindest meine Vermutung und das ist eigentlich der historische Moment, für den ich mich hier interessiere. Der im Corona-Jahr 2021 releasede Song »Viele Leute gucken«, der bis dato unbekannten Schönebergerin Rapperin Baby Joy, lässt dies zumindest vermuten.
Ja, viele Leute gucken, ja. Viele Leute gucken wegen meiner schwarzen Haut. Lass ihn klauen, lass ihn fallen, heute geht's uns besser als gestern. Und sie lieben die Substanzen, hohe Toleranzen. Mir wird ganz schön kalt, wenn ich denk an die Gewalt. Vorbehalt, Wortgewalt, wie lang ist dein Aufenthalt? Hier auf dieser Welt, sagte mir, wird ganz schön kalt, ja. Und sie lieben die Substanzen, hohe Toleranzen. Mir wird nicht mehr warm, wenn ich lieg in deinen Armen.
Der Hook dieses Songs verdient meines Erachtens durchaus philologische Aufmerksamkeit, zunächst einmal semantisch. Auffallend sind dabei die Strategien der Ambiguierung, Universalisierung und Metaphorisierung, die auf den Diskurs um Rassismus und Diskriminierung angewandt werden. Als Ambiguierung könnte die Art und Weise beschrieben werden, in welcher der Text mit dem doppelten semantischen Register aus Drogen- oder vielleicht auch Medikamentenkonsum einerseits und politischem Diskurs aus Depression und Rassismus spielt, durch die lyrische Melancholie des Produzenten Cass on the Beat auf einzigartige Weise untermalt. Der Reim von Substanzen und Toleranzen bewegt sich schwerpunktmäßig in der Drogenerfahrung. Er führt aber auch die Frage eines rassifizierenden Substantialismus und des massenmedialen Toleranzdiskurses mit sich, die durch ihren Reim wie zwei Seiten derselben Medaille erscheinen, da beiden auf ihre Art ein Mechanismus des Othering eingeschrieben ist. Als Universalisierung würde ich die Arbeit an dem Begriff des Aufenthalts beschreiben. Die Diskriminierungserfahrung nach der Länge des Aufenthalts gefragt und so gleichsam zum bloßen Passagier der Gesellschaft stigmatisiert zu werden, wird hier in eine allgemeinmenschliche Erfahrung verschoben, welche die Universalität des menschlichen Daseins über das Thema des Todes aufruft. Die dritte Strategie wäre die der Metaphorisierung, die sich insbesondere in Bezug auf die Semantik von warm und kalt zeigt. Die Kälte ist hier ein ebenso kulturelles wie klimatisches Deutschland-Attribut. Das Video zeigt eine im Hoodie durch die verschneite Großstadt laufende Rapperin. Und im Text wird diese Kälte wiederum an die Gewalt gebunden, die mit der Erfahrung des Schwarzseins bzw. Schwarzgelesenwerdens einhergeht, von der das Lied erzählt. Besonders bemerkenswert an diesen wenigen Zeilen ist indes nicht zuletzt ihre Form, in der sich Brüche semantischer und rhythmischer Art überlagern. Heute geht's uns besser als hält an einer Stelle inne, die den Satz auf eine doppelte Lesbarkeit hin öffnet. Wenn mit diesem Wir auch das Schicksal schwarzer Menschen in Deutschland, in Europa, in den Amerikas gemeint ist, so muss man nicht bis in die Zeiten der Sklaverei zurückgehen, damit dieser Satz sich zunächst einmal irgendwie als plausibel erweist. Andererseits aber wird der Satz als abgebrochener zum Zitat, zur ideologischen Phrase entwertet. Durch dieses gesampelte Sprechen wird die Dichotomie von schwarzer Stimme und weißem Publikum gewissermaßen aufgekündigt, stattdessen der weiße Blick selbst zum Sprechen gebracht, so wie auch der Song insgesamt genau dies tut. Er erzählt von dem Blick eines weißen Straßenpublikums. Baby Joyce, viele Leute gucken, ließ es sich gut mit Olivia Wenzels Roman 1000 Serpentinen Angst vergleichen. In Bezug auf das Depressionsthema, das zur Diskriminierungserfahrung eher hinzutritt, als kausal mit ihr assoziiert zu werden. In Bezug auf die dialogische Form, die bei Wenzel in einer konstitutiven Spaltung der Erzählstimme deutlich stärker ausgearbeitet ist. Und auch in Bezug auf die viel weniger weiße Pariser bzw. New Yorker Parallelwelt, auf die beide in ihren Texten auf unterschiedliche Weise Bezug nehmen. Es sei nur nebenbei erwähnt, und dass auch Olivia Wenzel in einem Interview bemerkt, dass sie beim Schreiben des Romans an ein weißes Publikum dachte, dem die Vermittlungsleistung ihres Buches gegolten habe und damit implizit die sehr grundlegende Frage aufwirft, ob es ein schwarzes Publikum in Deutschland überhaupt gibt. Damit komme ich bereits ganz allmählich zum Schluss und zwar zu einem Ausblick auf zwei weitere Künstlerinnen. Wie Bell Hooks in einem Essay über den Oppositional Gaze betont hat, ist der bloße Blick in der Geschichte von Sklaverei und Rassismus zu einer Form des Widerstands geworden, weil Schwarzen ein Right to Gaze traditionell verweigert wurde. Diese Geschichte der polizeilichen Repression des Blicks überlagert sich in der visuellen Kultur von Kino und Pop mit der Vorherrschaft eines Male Gaze, der die Frau als Fetisch zum Objekt des Begehrens degradiert. Dabei war das Fernsehen, wie Bell Hooks überraschenderweise rekonstruiert, für die schwarzen Communities in den USA eine Schule des Widerstands, weil hier weiße Körper und weiße Familien überhaupt erst unbestraft betrachtet werden und so auch demystifiziert werden konnten. Entsprechend argumentiert Bell Hooks politisch für die Arbeit an Formen des Black Female Spectatorship. Auch vor diesem Hintergrund lohnt sich die Beobachtung der spezifischen Blickregime, die schwarze RapperInnen thematisieren, vorführen oder praktizieren. Diesbezüglich fällt auf, dass Baby Joy anders als Advanced Chemistry oder auch Leila Akini im Video kaum noch direkt in die Kamera blickt. Sie hat keine Lust auf oder keine Kraft für den Oppositional Gaze. Sie wird stattdessen von der Seite ins Bild gerückt und erzählt von dem Blick jenes weißen Publikums, dem sie gewissermaßen bei seinen rassistischen Zuschreibungen zuschaut, während sie sich in einem Auto befindet, an dessen Steuer natürlich eine weiße Frau sitzt. Auf ganz andere Art geht die in Münster geborene und in Berlin lebende Leila das Problem des Blickregimes in ihren Songs an. Bereits mit dem Titel ihres ersten 2020 veröffentlichten Songs Hustler macht sie klar, dass sie nicht davor zurückscheut, männliche Subjektpositionen im Rap, eben die des Hustlers, herauszufordern. Und zwar dadurch, dass sie hotter als ihre männlichen Kollegen ist. Dabei arbeitet sie beispielhaft in dem Song Creamy mit Strategien der Lautmalerei, die mit einer lasziven Bildästhetik einhergehen, sodass Sexualität, Sprachmaterial und Bildhaftigkeit hier zu einem einzigen popkulturellen Ereignis werden. Ganz ohne das genreübliche Twerking überbietet sie dabei die bis dato in der deutschen Szene seit Lady Betray verfügbaren Angebote eines sexpositiven Feminismus. In ihrem Song Blicke schließlich wird nicht der Blick des weißen Publikums thematisiert, sondern der Male Gaze herausgefordert, der von Leila im Video zunächst einmal durch die Sonnenbrille ins Visier genommen wird. Wenn Leila ihren eigenen Körper dabei als Galerie und damit genau in jener Symbiose von Bild und Einkaufsästhetik versprachlicht, die dem Appropriationsstreben des weißen Male Gaze immanent ist, dann scheint sie sich diesem grundsätzlich zu unterwerfen. Zugleich jedoch raubt der sexualisierte weibliche Körper in ihren Texten und Videos durch die Übererfüllung des Begehrens dem männlichen Blick seine Macht. Er kontert ihn durch Strategien des Oppositional Gaze. Layla schlüpft dabei strukturell in eine maskuline Rolle, ohne aber auf eine Position erotischer Weiblichkeit zu verzichten. Die Thematisierung von Race ist bei Layla im Unterschied zu Baby Joy also noch mehr ins Implizite abgewandert, etwa in die Bildästhetik oder die Blickführung. Ähnliches lässt sich wohl auch bei Simba beobachten, der mit seiner EP Superman im letzten Jahr sein von vielen lange erwartetes erstes Album auf den Markt gebracht hat. Dabei Erwartungen an einen explizit politischen Rap allerdings nicht erfüllt hat. Das Thema Rassismus bleibt bei Simba, wenn ich das nicht irgendwie komplett übersehen habe, eher in der Schwebe. Eine immer wieder auftauchende, nicht näher benannte Angst kann alle möglichen gelten und muss nicht der rassistischen Gewalt gelten. Das Weglaufen vor der Polizei gilt wohl eher den Drogen. Nachbarn, welche die Polizei rufen, weil ihnen die Musik zu laut ist, haben bestimmt nichts Böses damit im Sinn und so weiter. Mit anderen Worten, das Thema Race ist bei Simba mehr als nur implizit, es ist gewissermaßen konjektural geworden. Es ist eben der Zuschauer, der es hineinlesen kann oder herauslesen wird, je nachdem, welche Korrelation sich zwischen der eigenen Erfahrung und dem in den Texten thematisierten ergibt. Dass Simba diese heterogenen Wirkungen mitdenkt, die seine Texte beim deutschsprachigen Publikum hervorrufen, liegt auch insofern nahe, als er in Babelsberg Regie studiert und also nach bereits absolvierter Schauspielausbildung nun lernt, nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera zu stehen, eine Einübung sozusagen in Formen des Black Spectatorship. Ein besonderer Fall ist dabei womöglich der letzte Song der EP, Weiß, der von nichts anderem als weißen Nikes handelt, wobei aus der Farbe Weiß schnell das Weißt du auch, dass ich dich brauch wird, wobei das potenziell politische Thema verweigert und auf die Ebene des Ethischen, der Beziehung und der Interaktion umgelenkt wird, für die nichts so marginal erscheint, nebenbei gesagt, als die Farbe der Schuhe. Die Art und Weise, wie Simba oder auch Pashanim ihre Texte an eine kapitalistische Konsumwirklichkeit anlehnen und so geradezu offensiv entpolitisieren, wirkt manchmal wie eine Art Re-Entry der mit Markennamen spielenden Pop-Literatur in den Pop bzw. den Rap. Gleichzeitig erinnert die Melancholie von Simbas Texten mehr an die Gedichte May Ayims als an die Lieder von Advanced Chemistry. May Ayim dichtete anlässlich der Wiedervereinigung einst: Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß, ein Drittel der Welt zertanzt die anderen zwei Drittel, sie feiern in Weiß, wir trauen in Schwarz, es ist ein Blues in Schwarz-Weiß. Diese metaphorische Verfügbarkeit der Farben Schwarz und Weiß scheint mir die Voraussetzung einer poetischen Praxis zu sein, die sich den rassistischen Diskurs, welche mit eben jenen Signifikanten operiert, widersetzen kann. Trotz zweier Jahrzehnte schwarzen Deutschraps scheint mir diese metaphorische Verfügbarkeit sich erst in den letzten Jahren allmählich einzustellen. Wenn die hier zusammengetragenen Beobachtungen zutreffen, dann ließe sich also festhalten, dass sich die lyrischen Spielformen in der Thematisierung von Race in den letzten Jahren im Deutschrap verbreitert haben. Dass es, um noch einmal Baby Joy zu zitieren, besser als gestern wäre, lässt sich deshalb aber noch nicht behaupten. Dankeschön.
Roman Widder war das mit seinem Vortrag Schwarze Stimmen, weiße Publika, Race-Adressen im Deutschrap um 2020. Und die beiden Vorträge, die ihr heute gehört habt, stammen von der Tagung Gebt Oji Kimo den Büchnerpreis, literaturwissenschaftliche Perspektiven auf Deutschrap. Die Tagung wurde von der Universität Bamberg in Kooperation mit dem Literaturforum im Brechthaus Berlin ausgerichtet. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.